Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Barmherzigkeit ist Trumpf, lautet heute das Thema. Und ich lese zu Anfang aus dem Jakobusbrief, im zweiten Kapitel, einige Verse vor. In der Heiligen Schrift steht: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr dieses königliche Gebot wirklich befolgt, handelt ihr richtig. Wenn ihr andere aber nach ihrem Ansehen beurteilt, macht ihr euch schuldig. Und das Gesetz deckt eure Übertretung auf. Denn wer das ganze Gesetz befolgt, aber ein einziges Gebot übertritt, hat gegen alle Gebote verstoßen. Von Gott kommt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Er hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber einen Menschen tötest, dann hast du das ganze Gesetz übertreten. Redet und handelt wie Leute, von denen gilt, Gott wird sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig gewesen ist, für den gilt, die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Als Menschen sind wir schnell dabei zu urteilen. Ja, dem gehört doch der Führerschein abgenommen, sagt man, wenn uns einer die Vorfahrt genommen hat. Wo hat er den Führerschein her? Den sollte man ihm abnehmen. Halbe Stunde später haben wir nicht aufgepasst, wir haben die Vorfahrt jemand genommen. Da sagt er, oh, der soll sich nicht so anstellen, hat doch gereicht, ist ja nichts passiert. Ne? Gleiche Situation, andere Reaktion. Oder typisch BMW-Fahrer, typisch Mercedes-Fahrer. Ja, das sind so unsere Vorurteile, die wir so haben. Das erscheint noch relativ harmlos. Jakobus macht in seinem Brief noch ein anderes Beispiel auf. Er beschreibt nämlich im gleichen Kapitel am Anfang und sagt, was passiert eigentlich, wenn unterschiedliche Menschen bei euch in die Gemeinde kommen. Da kommt irgendwo ein vornehm gekleideter Mann rein. Einer, was weiß ich, der so Anzug und Krawatte und so, der steigt aus dem dicken Auto da draußen und dann sagt Jakobus, und dann kriegt er einen Ehrenplatz, komm her, setz dich hier, wir haben extra Polster für dich, fühl dich wohl, ja. Und sagt dann, kommt am gleichen Tag, kommt irgendwo einer rein, der unter der Brücke übernachtet hat oder aus anderen Gründen irgendwo nicht ganz so vornehm daherkommt. Kriegt der auch den Ehrenplatz? Oder sagt man, komm, setz dich irgendwo in die Ecke, wo du nicht störst. Gut, so krass, wie Jakobus es hier schildert in Jakobus 2, habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Wie ist das? Jakobus sagt, da fängt es doch an, dass wir Unterschiede machen. Und die Frage ist dann, ja, was ist das eigentlich, wenn wir Unterschiede machen? Und da ist der Bibelabschnitt hier ganz rigoros, der sagt, das ist Sünde, Unterschiede zu machen. Die Frage, wer ist Gott wichtig und dagegen, wer ist mir wichtig? Wo machen wir Unterschiede und behandeln Menschen unterschiedlich? Wo stehen wir in der Gefahr? Bei uns selber oder Leuten, die wir gern mögen, dann Sachen erstmal durchgehen zu lassen, sagen, ja, das ist halt nicht so ernst gemeint. Aber jemand, den wir sowieso auf dem Kicker haben, sagen, der schon wieder, gell? Das kommt mir ja gerade recht, um all meine Vorurteile, die ich gegen diesen Menschen habe, zu bestätigen. Und jetzt ist hier Jakobus, er ist ja der leibliche Halbbruder von Jesus, ja? Also Sohn von Maria und Josef. Und er ist dann erst, nachdem Jesus auferstanden war, zum Glauben gekommen. Und Jakobus fällt dadurch auf in seinem Brief, dass er sehr vieles, was Jesus gesagt hat, sehr ernst nimmt. Dass er sehr darin zu Hause ist und manches aufgreift, wörtlich aufgreift, was Jesus gesagt hat. Und deswegen sagt er, wer solche Unterschiede macht, handelt nicht richtig. Er bezeichnet es als ein königliches Gesetz zu lieben. Liebe ist uns geboten. So finden wir das im ganzen Neuen Testament und auch im Alten Testament. Menschen mit Liebe zu begegnen, ist nicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich mal gerade gut drauf bin, dann bin ich nett und freundlich. Sondern Liebe ist uns geboten, ausdrücklich. Das fängt an in 3. Mose 19, ja? Wo Gott Mose das Gebot gibt und sagt, ihr sollt euch nicht rächen, ihr sollt nicht irgendwo dem anderen was heimzahlen, was er angestellt hat, sondern ihr sollt lieben, den Nächsten, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Ist ein Gebot Gottes. Und Jesus selbst greift das ja auf, als er gefragt wird, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Da sagt er, es gibt eigentlich zwei Gebote, die zusammengehören, sagt Jesus, du sollst Gott über alles lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Wesen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da sagt Jesus, wer das tut, hat im Grund das Gesetz erfüllt. Ganz auf Gott ausgerichtet sein und ganz die Interessen des Nächsten zu suchen. Und so ist es auch Jesus, der mehrmals seinen Jüngern gegenüber sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot lautet, dass ihr einander liebt. Daran sagt er, das wird eure Glaubwürdigkeit bestimmen als Gemeinde in dieser Welt, wenn die Leute sehen, die halten wirklich zusammen und tragen einander, auch wenn sie einander zu tragen geben. Und er sagt, ja, und es ist auch das, was euch verbindet, was den Willen Gottes bei euch ganz konkret macht. Liebe, und das ist wichtig, Liebe ist nicht eine Gefühlsregung. Das ist ja beim Übersetzungsprogramm manchmal so eine Geschichte und wenn man es an Deutsch lernt und dann heißt alles Liebe, ne? Und dann ist dann die Bedeutungsvielfalt, was im Deutschen alles als Liebe bezeichnet wird, das sind im Griechischen und so 3 oder 4 verschiedene Wörter. Und deswegen ist es wichtig, heute verstehen wir weithin landläufig Liebe als ein Gefühl, das einem überkommt. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, ich habe gut gegessen und gut geschlafen und jetzt fühle ich mich allen Menschen verbunden und sage, ach, ich schaue euch alle so liebevoll an. Und was ist, wenn ich schlecht geschlafen habe und irgendwo nicht die Vögel mich geweckt haben, sondern die Katze vom Nachbarn oder der Hund geschrien hat und es überhaupt nicht gut ist? Deswegen ist wichtig, Liebe ist nicht eine Gefühlsregung, sondern Liebe ist eine Verhaltensweise. Wie verhalte ich mich dem anderen gegenüber? Man kann auch definieren, Liebe heißt also einem Menschen im Namen Gottes Gutes tun, selbst wenn ich vielleicht gar keinen Dank oder gar keine Anerkennung dafür erwarten kann. Sonst ist es Berechnung, ne? Wenn ich dem anderen was Gutes tun, in der Hoffnung, dass er mir auch wieder was Gutes tut, dann ist es Berechnung. Aber da, wo ich jetzt eigentlich nichts erwarten kann, zu sagen, ich möchte einem Menschen etwas Gutes tun, ganz egal, wie er mich behandelt, dann sagt das Wort Gottes, ist es Liebe. Liebe ist also eine Verhaltensweise. Begegne einem Menschen so, nicht wie er es verdient hat, sondern wie er es nötig hat. Denn das tut Gott ja auch mit uns. Er schenkt uns ja auch das, was wir nötig haben und nicht, was wir verdient haben. Liebe ist uns also geboten. Liebe ist ganz praktisch. Sie ist wertschätzend. Liebe heißt, im anderen den von Gott geliebten Menschen zu sehen. Das ist ja manchmal eine einfache Gedankenübung, wenn ich irgendwo einen Menschen treffe, der mich ärgert. Ja? Der hat mir gerade den letzten Parkplatz weggenommen. Da kann ich sagen, wie kommt der auf die Idee? Ne? Ich war doch zuerst da. Wenn ich dann aber sage, das ist ein Mensch, für den Jesus damals am Kreuz gestorben ist. Das ist ein Mensch, der ist Gott so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn für ihn in diese Welt schickte, damit er gerettet werden kann. Dann ändert das schon mal ein Stückchen meine Einstellung demjenigen gegenüber. Ne? Da kann ich immer noch sagen, parken solltest du trotzdem mal lernen bei Gelegenheit, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass ich sage, dieser Mensch ist von Gott geliebt. Jetzt strapaziert uns Jakobus noch ein bisschen mehr. Er sagt, der Wille Gottes ist unteilbar. Man könnte ihn ja missverstehen. Also wenn Jesus gefragt wird, welches ist jetzt das wichtigste Gebot? Und Jesus lässt sich darauf ein und sagt, Gott über alles zu lieben Und gleich wichtig ist, meinen Mitmenschen zu lieben wie mich selbst. Und dann sagt Jesus, darin ist das ganze Gesetz und Propheten, das ganze Alte Testament ist damit zusammengefasst. Könnte man ja daraus schließen, es gibt unwichtige Gebote, ne? Sabbat einhalten, den Namen Gottes nicht missbrauchen und so. Nein, Jesus sagt, das fasst das zusammen. Wer Gott an erster Stelle setzt und über alles liebt, wird seinen Namen nicht missbrauchen. Der wird keine anderen Götter an die Stelle Gottes setzen. Wer seine Mitmenschen liebt wie sich selbst, der wird ihn nicht belügen, der wird ihn nicht bestehlen, der wird nicht irgendwo böse Gerüchte über ihn verbreiten, denn dann hat er ja diese Liebe verletzt. Also, das ist nie so zu verstehen, dass es irgendwo jetzt so Gebote erster und zweiter Klasse gibt und wir können so eine Rangfolge auf, das ist das erste, das zweite, dritte und dann ab dem achten brauchen wir es nicht mehr zu befolgen, so ungefähr. Nein, Jakobus macht deutlich, der Wille Gottes ist unteilbar. Ich kann mir nicht eins raussuchen und sagen, das halte ich und alle anderen, die sind mir egal. Er macht das sehr drastisch deutlich an diesem Beispiel und sagt, ja, wer nie die Ehe gebrochen hat, aber einen anderen umbringt, ist er deswegen kein Sünder, weil er nie die Ehe gebrochen hat? Doch, sagt er, natürlich hat er den Willen Gottes verletzt. Natürlich hat er das Gegenteil von dem getan, was Gott will. Zugleich merken wir aber, wie schnell man in diese Falle tappen kann. Vom Mittelalter an, mit der ganzen verqueren Lehre und Leibfeindlichkeit, die man aus der griechischen Philosophie übernommen hat und für christlich hielt, ist etwas in die Christenheit eingedrungen, dass wir bis heute das manchmal erleben, dass alle Sünden, die irgendwo mit sexueller Unreinheit zu tun haben, als besonders schlimm ansehen, ja? Und was irgendwo mit Geschlechtlichkeit zu tun hat, das ist ganz schlimm. Und dann kann man sagen, ja, ich habe meine Frau nie betrogen, habe aber auch kein Problem damit, irgendwo meine Angestellten über den Tisch zu ziehen, die auszubeuten und denen ihre gerechte Bezahlung zu verweigern. Ne? Und dann meinen wir, das eine wäre nicht so schlimm wie das andere. Und bis heute ist das oft ein Thema, dass wir manchmal ganz hellwach sind, wenn irgendwo im Zwischenmenschlichen, zwischen Mann und Frau was schiefläuft, da sind wir auch als christliche Gemeinden manchmal sehr wach. Aber bei anderen Sachen, wenn dann einer geizig ist oder einer lieblos oder unversöhnlich ist, auch da können wir manchmal Jahre damit leben und sagen, ach, im Himmel wird es besser werden. Und Jakobus macht hier deutlich und sagt, nee, ich kann den Willen Gottes nicht aufteilen in Sachen, die sind wichtig und unwichtig. Er sagt, ja, wenn ich lieblos bin den anderen gegenüber, dann ist es nicht so großer Unterschied, wie wenn ich andere umbringe, bestehle oder Banken ausraube. Das ist unteilbar. Wer gegen ein einziges Gesetz verstößt, sagt er, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Im Religionsunterricht hat mir damals der Religionslehrer nicht geglaubt, dass das in der Bibel steht. Ich habe behauptet, es steht in der Bibel. Er hat gesagt, nein, 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 das kann nicht sein. Ja, ich habe gesagt, ich finde es trotzdem. Ja, und es stimmt tatsächlich. Der Wille Gottes ist nicht teilbar. Ein weiterer Hinweis, den Jakobus uns hier gibt, er spricht von etwas, was wir als erst sehr widersprüchlich empfinden. Er sagt, wer das Gesetz der Freiheit entdeckt hat. Das erscheint uns jetzt widersprüchlich, oder? Freiheit ist doch, wenn ich nicht durch Gesetze eingeengt bin. Freiheit wäre doch, wenn keine Straßenverkehrsordnung gilt, ne? Und ich kann fahren und heizen, wie ich mag, auf welchen Straßen ich auch will und in welche Richtung ich will. Links abbiegen, wo immer ich möchte. Wäre das Freiheit? Ja. Chaos ist auch eine Art von Freiheit, oder? Aber die Freiheit, ja, dass ich eben dann eben nicht ankäme wahrscheinlich. Und jetzt dieser interessante Begriff, den Jakobus hier gebraucht, das Gesetz der Freiheit. Ich möchte es mal so aufnehmen, dass er davon spricht und sagt, dieses Gesetz der Freiheit, das macht deutlich, dass der Wille Gottes der ist, dass er befreit mich, frei zu handeln. Jesus befreit mich, frei zu handeln. Ich habe die Freiheit, den Willen Gottes zu tun. Und die Unfreiheit, dass ich gern den Willen Gottes tun würde und kann es nicht, die ist genommen. Wir erinnern uns an Römer 7, wo Paulus sagt, das, was ich eigentlich erkannt habe und was ich für richtig erkannt habe, tue ich nicht. Denn da ist ein Gesetz in mir, das Gesetz der Sünde, was mich davon abhält, den Willen Gottes zu tun. Jakobus spricht hier vom Gesetz der Freiheit und sagt, das ist das Gesetz, das mich befreit. Und ich möchte nochmal hinweisen, wie sehr Jakobus hier auch nah dran ist an dem, was Jesus gesagt hat. Wenn wir nämlich jetzt Johannes 8 daneben halten, da hat Jesus gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wen aber der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wovon spricht Jakobus? Vom Gesetz der Freiheit, das zu tun, was Gott will. Ja? Also das Gesetz der Freiheit, dass Jesus sagt, ich befreie euch zu dem, wozu Gott euch geschaffen hat. Gott hat euch dazu gemacht, anderen Gutes zu tun. Er hat euch dazu gemacht, dass ihr anderen Gutes sagt. Er hat euch dazu gemacht, diese Welt in einer guten Weise zu gestalten, ohne sie zu zerstören. Und das, was oft das Gegenteil bewirkt, ist unsere Sünde, dass wir durch die Abkehr von Gott einfach entstellt sind und nicht zu dem kommen, was Gott mit uns vorhatte. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, wen Jesus frei macht, der ist dazu frei, den Willen Gottes zu tun. Der ist so frei, seine Feinde zu lieben, wenn es darauf ankommt. Der ist frei dazu, anderen großzügig zu begegnen, selbst wenn alles in mir sagt, nee, am liebsten würde ich ihm jetzt eine. Nein, ich bin frei, den Willen Gottes zu tun. Und dann spricht dieser Abschnitt noch von einem weiteren Gesetz. Das steht jetzt nicht so wörtlich da, aber in Analogie zu diesem Gesetz der Freiheit spricht Jakobus hier von einem Gesetz der Barmherzigkeit. Auch da spricht er von einem Gesetz, auch wenn der Begriff nicht da steht. Aber er sagt, es wird ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der unbarmherzig ist. Und wer barmherzig urteilt über andere, der muss sich nicht wundern, wenn er genauso barmherzig verurteilt wird. Auch das ist ein Gesetz der Barmherzigkeit. Was übrigens, wir haben es letzte Woche ja schon mal gelesen, in Lukas 6, Jesus ganz genauso sagt. Im Zusammenhang mit dem Verurteilen sagt Jesus, das Maß, das du an andere anlegst, nachdem du andere beurteilst und einsortierst, dieses Maß musst du damit rechnen, dass es an dich auch wieder angelegt wird. Wenn du also ganz besonders pingelig bist und bei anderen jedes Wort auf die Goldwaage legst und jedes Komma noch rot anstreichst, musst dich nicht wundern, wenn Gott es mit dir auch so macht. Wenn du großzügiger bist und sagst, ja, er hat es gut gemeint, dann wird Gott dich auch so beurteilen. Jetzt haben wir natürlich gleich Angst und sagen, Moment, ist das nicht manchmal die Nachsicht, die wir mit uns selber haben? Mit uns selber sind wir ja nachsichtig, ne? Och, das soll sich nicht so anstellen, nicht bloß ein bisschen die Vorfahrt genommen. Es war doch bloß rot, als ich drüber gefahren bin, ne, beim Auto. Und bei anderen sagen wir, nee, Führerschein weg. Ist das das? Nein, es geht nicht um die Nachsicht, die wir mit uns selber haben. Es gibt auch eine falsch verstandene Toleranz, die anderen das Leben kostet. Vor einiger Zeit haben wir vielleicht verfolgt, war es doch irgendwo am Meißner, so irgendein Turm, ne, wo so eine Gondel da hochgefahren ist. Und dann haben sie der Einfachheit halber so eine Gondel verwendet, die keine Zulassung für diesen Zweck eigentlich hatte. Das Ding ist abgestürzt und es gab ein oder zwei Tote. Kann man sagen, ach komm, sei doch nicht so pingelig, ne? Sei doch ein bisschen toleranter, hat zwar keine Genehmigung, diese Gondel, ne? Oder dieses U-Boot jetzt da bei der Titanic, hat zwar keiner getestet, aber bisher ging es ja auch gut, ach komm. Da merken wir, dass ja falsch verstandene Toleranz Leben kosten kann. Und die meint Jakobus hier nicht, sondern er spricht von einer Bereitschaft zu vergeben, von der Bereitschaft, anderen eine neue Chance zu geben. Was wir doch gern für uns in Anspruch nehmen, wenn wir irgendwo was versiebt haben, dass wir dann eine neue Chance bekommen. Wie wäre das, wenn Gott sagen würde, nee, du hast es einmal versucht, ging einmal schief, brauchst du gar nicht mehr versuchen. Und wie schnell sind wir in der Gefahr, das bei Menschen so zu machen? Das Gesetz der Barmherzigkeit habe ich so genannt, dass wir hier lesen, ja, es hat was damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, und es hat auch damit zu tun, wie Gott mit uns umgeht. Es ist kein einfacher Abschnitt und kein leichtes Wort, und trotzdem, es will uns ja nicht beschweren, sondern es will uns Mut machen, dass wir nicht jeden Fehler beim anderen sofort aufdecken müssen. Wir dürfen einander aufmerksam machen und sagen, pass auf, da ist die Toleranz überschritten und da ist Absturzgefahr, wenn du da weitermachst. Aber das geht nicht um das gegenseitige Verurteilen, sondern um das einander helfen. Liebe und Barmherzigkeit sind Trumpf. Wie komme ich zu dieser Überschrift, Barmherzigkeit ist Trumpf? Ja, weil es da steht, für den, der barmherzig gewesen ist, triumphiert die Barmherzigkeit im Gericht. So lesen wir Jakobus 2,13. Barmherzigkeit ist Trumpf. Nicht die Barmherzigkeit, die wir mit uns selber haben, indem wir uns möglichst gar nicht mehr trauen, irgendwelche Missstände anzusprechen, sondern die helfende Barmherzigkeit, wo wir einander helfen, dem Willen Gottes näher zu kommen. Liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Weil Gott uns geliebt hat, weil die Liebe Gottes uns gilt, dürfen und sollen auch wir einander diese Liebe weitergeben. Amen.